ARD.
Menschen lernen, Symptome anders zu interpretieren. Das heißt, die werden nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen, sondern werden als normal. Das heißt, wenn zum Beispiel der Puls ansteigt, kommt es nicht gleichzeitig zu einer Aktivierung zum Beispiel des Amygdala, des Mandelkerns, und zum Beispiel werden auch andere Gedächtnisinhalte aus dem Hippocampus abgerufen. Es wird nicht die Erinnerung daran abgerufen, dass ein Bekannter kürzlich einem Herzinfarkt verstorben ist, sondern es wird die Erinnerung abgerufen, dass ich in der Vergangenheit schon mal oder häufig schon die Erfahrung gemacht habe, ja, wenn ich Treppen hochgehe, steigt mein Puls, oder wenn ich Sport mache, steigt mein Puls. Aber das ist ganz normal und nicht bedrohlich und nicht gefährlich.
Wie könnte man Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Depressionen, Schlaganfälle, Osteoporose oder Herzinfarkte vorbeugen? Die Lösung liegt nicht in einem Supermedikament, sondern heißt Sport. Und wir wollen heute wissen, warum ist Sport gesund? Was passiert da eigentlich genau in unserem Körper? Und wie viel Sport muss ich machen, um Krankheiten vorzubeugen?
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Willkommen zu Synapsen. Unseren Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Lucy Kluth, schön, dass ihr dabei seid. Sport ist gesund. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 150 Minuten Bewegung in der Woche. Ich verrate es schon mal, so viel schaffe ich gerade nicht. Und ich weiß, damit bin ich auch nicht allein. Es gibt aber auch richtige Sportmuffel. Was dahinter stecken könnte, versuchen wir heute zu klären. Und welche Muskeln aktivieren wir, wenn wir uns auf dem Fahrrad abstrampeln oder im Fitnessstudio Gewichte heben? Wie genau können sie uns helfen, gesund zu bleiben? Muss Sport denn unbedingt anstrengend sein oder kann ich auch einfach mal öfter spazieren gehen? Und warum kann Sport bei Angsterkrankungen helfen? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Sarah Emminghaus beschäftigt. Hallo Sarah, schön, dass du bei uns im Studio bist. Ich will natürlich gleich wissen, oder ich ahne eigentlich, du bist bestimmt mit dem Fahrrad hergekommen, oder?
Hi Lucy, schön wieder hier zu sein. Ja, Fahrrad wäre leider tatsächlich etwas weit von Berlin nach Hamburg. So sportlich bin ich dann doch nicht.
Okay, da hättest du, glaube ich, schon ein bisschen Zeit einplanen können. Das lasse ich mal gelten. Aber in Berlin tippe ich mal, bist du viel mit dem Fahrrad unterwegs, ja?
Na, je nach Definition. Jetzt unterwegs, auf der Straße nicht, da habe ich zu viel Schiss im Berliner Straßenverkehr, aber auf meinem Fahrrad im Wohnzimmer bin ich viel unterwegs.
Ah, so ein, das kenne ich noch so ein bisschen von früher, das hatten meine Eltern auch, ne? Dann setzt man sich so drauf, kann man am besten noch im Pyjama machen sozusagen.
Ganz
ja?
Genau.
Genau. Sag mal, die Kernfrage unserer heutigen Folge, ne, ist ja, warum ist Sport so gesund?
Das ist eine komplexe Frage mit sehr vielen Antworten. Es gibt viele verschiedene Mechanismen. Ich würde als erstes gerne mal über eine große Entdeckung sprechen, die vor ein bisschen mehr als 20 Jahren gemacht wurde. Man weiß ja schon lange, dass Sport das Risiko für viele Krankheiten senkt und auch viel vorbeugt. Aber rund ums Jahr 2000 hat eine dänische Ärztin und Physiologin von der Uni Kopenhagen da eine ganz wichtige Entdeckung gemacht. Das war Professor Bente Klarlund-Pedersen. Und ich würde sagen, wir lassen sie erst mal selbst von ihrer Entdeckung erzählen.
This whole idea that muscle would produce a humoral factor, whereby muscle could communicate with other organs, have sort of existed for many years, but it has been very controversial because the factor had not been identified. But when we saw that muscle released this factor, IL-6, which contributed to a huge increase in the concentration of this factor in the blood, and that it also appeared to have several biological roles, made us suggest that IL-6 is an exercise factor. And we then speculated or hypothesized that there would not be just one factor, but there would probably be many factors, given that exercise has so many different effects on health and can affect so many different organs, in essence, all organs, I believe. So we came up with the hypothesis that there would be many exercise factors, and we would call such factors myokines.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Also, sie sagt, dass man schon lange dachte, dass Muskeln irgendwie beim Sport mit anderen Organen kommunizieren können. Also selbst irgendwelche Botenstoffe losschicken. Aber man wusste lange nicht, was das war.
Sie hat dann gemeinsam mit anderen Forschenden entdeckt, dass der Muskel ein sogenanntes endokrines Organ ist.
Und endokrin bedeutet ja immer nach innen. Also ein Organ gibt etwas nach innen ab.
Richtig, also er produziert bei Kontraktion, also beim Zusammenziehen, den Botenstoff Interleukin-6, IL-6 sagt sie dazu, also IL-6, und gibt das dann in den Blutkreislauf ab. Und weil aber Sport, wie gesagt, ja so wahnsinnig viele Auswirkungen auf die Gesundheit hat, haben sie nach dieser einen Entdeckung spekuliert, dass es eigentlich noch viel mehr solcher Stoffe geben muss.
Und wie viele gibt es? Weiß man da inzwischen mehr?
Ja, inzwischen weiß man, dass der Muskel tatsächlich mehrere hundert Botenstoffe bei Bewegung produziert. Und diese Stoffe haben Pedersen und ihre KollegInnen dann Myokine genannt, wie sie eben auch angesprochen hat. Sie hat Myokines auf Englisch gesagt.
Ja.
Und zu dem Wort kurz, Myo steht für Muskel und Kine kommt von dem griechischen Wort für Bewegung. Und diese gesamte Entdeckung war wirklich super wichtig in der Forschung, weil dadurch einiges klar wurde. Zum Beispiel oder besonders, warum Sport so gut gegen Entzündungen im Körper wirkt.
Okay, ja, mich überrascht auch, dass es erst 20 Jahre her ist, diese Entdeckung. Das ist ja wirklich noch nicht so lang. Entzündungsprozesse, also ist ja sehr interessant, die spielen ja bei vielen verschiedenen Krankheiten eine Rolle.
Ja, also ein Entzündungsprozess erstmal, der entsteht, sobald der Körper sich gegen etwas wehrt. Es ist also eine Immunantwort. Ganz banales Beispiel. Ich habe mir letztens beim Apfelschneiden in den Finger geschnitten und sofort eilen dann ganz viele Immunzellen zu meinem Finger. Der Finger wird rot, die Stelle schwillt leicht an. Und das wäre jetzt eine lokale Entzündungsreaktion. Und wenn du verschiedene Krankheiten ansprichst, dann geht es eher um chronische Entzündungsreaktionen. Die eben bei Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Adipositas, Bluthochdruck, aber auch Alzheimer und Krebs ist bekannt, dass die eben mit chronischen Entzündungen einhergehen beziehungsweise durch Entzündungen begünstigt werden. Und das heißt eben, dass Teile des Körpers in dauernder Alarmbereitschaft sind und ganz viele Ressourcen darauf verwenden, das zu bekämpfen.
Und was kann Sport bei chronischen Entzündungen jetzt ausrichten?
Ja, hier kommt dieses Interleukin 6 ins Spiel. Das kennen wir nämlich bereits. Der Botenstoff selbst ist nicht neu und nicht erst bei dieser Sportgeschichte entdeckt worden. Was mir eben auch Bente Pedersen erklärt hat, vielleicht lassen wir sie uns da mal durchführen.
So IL-6 is discovered as a cytokine and we normally think of cytokines as a part of the immune system. And in relation to infections inflammatory diseases, IL-6 can be very, very, very high. The concentration of blood can be very, very high. And here IL-6 definitely has a pro-inflammatory effect. So it recruits the neutrophils to the site of infection or the site of inflammation.
Sie sagt hier also erstmal, dass IL-6 eigentlich als Zytokin bekannt ist.
Zytokin heißt also ein Protein, richtig?
Ja, genau. Also es ist ein Protein, ein Zytokin, das während einer Entzündungsreaktion aktiv ist und ist dadurch eben pro-entzündlich. Und Pedersen erklärt, dass Interleukin 6 normalerweise dafür bekannt ist, weiße Blutkörperchen, also Neutrophile, sagt sie, dorthin zu lenken, wo die Infektion bzw. eben die Entzündung stattfindet. Und die Konzentration von diesem Stoff ist zum Beispiel eben bei den genannten Krankheiten wie Bluthochdruck etc. bekanntermaßen erhöht. Also den Krankheiten, die ein Problem mit chronischen Entzündungen haben. Lass uns mal hören, wie sie das weiter erklärt.
When we looked at exercise, we found that IL-6 increased in an exponential fashion in the blood during exercise and then it decreased again. And it was difficult to believe that IL-6 had a pro-inflammatory effect given the many beneficial effects of exercise.
Also sie meint, dass sie verwirrt war, was IL-6 da jetzt zu suchen hat, weil Sport ja so gesund ist. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen, diese Verwirrung. Warum wird denn bei Sport, der bekanntermaßen gesund ist, jetzt ein Botenstoff produziert, der eigentlich als Entzündungsmarker bekannt ist?
Ja, das fand ich auch erstmal ziemlich verwirrend. Ich habe da auch länger mit ihr drüber gesprochen, um das zu verstehen. Die Forschenden haben damals eben rausgefunden, dass IL-6 je nach Kontext pro- oder antientzündlich ist.
Ah, und bei Sport dann eher antientzündlich.
Genau, Interleukin 6 reguliert eben, wenn es beim Sport durch die Muskelkontraktion entsteht, tatsächlich andere Entzündungswerte runter.
Ah.
Und das liegt daran, an welche Rezeptoren es an Zellen andockt. Da sucht es sich nämlich andere aus, je nachdem, in welchem Kontext es ausgeschüttet wird. Pedersen hat mir auch von einem Experiment erzählt, bei dem sie das gesehen haben. Da haben sie nämlich Teilnehmenden bestimmte Stoffe, konkret waren das Endotoxine, also Zerfallsprodukte von Bakterien, gegeben, um eine Entzündungsreaktion hervorzurufen. Und dann haben sie beobachtet, dass ein Entzündungsmarker, nämlich das Zytokin TNF, erhöht war.
Mhm.
Aber wenn die Leute Sport gemacht haben, bevor man ihnen dieses Endotoxin verabreicht hat, ist TNF nicht nach oben gegangen.
Weil da das Interleukin 6 schon aktiv war?
Genau, das ist die Erklärung. Also, und daran sieht man eben, dass Sport antientzündlich wirken kann.
Mhm.
Sie haben dann auch tatsächlich in dem Experiment den Menschen Interleukin 6 verabreicht, um den Effekt von Sport zu simulieren, und hat da eben gesehen, dass TNF nicht hochgeht. Also das beim Sport ausgeschüttete Interleukin 6 sorgt also dafür, dass eben dieses Zytokin und andere Entzündungsmarker gehemmt werden.
Mhm.
So, und das heißt jetzt erstmal, dass Sport eben die Entzündungsmarker im Körper runterfährt, und zwar sozusagen stoßweise mit jedem Mal, wo man sich bewegt.
Okay, soweit die Forschungsergebnisse. Wie äußert sich das jetzt im echten Leben in Bezug auf Krankheiten? Was heißt es konkret, dass beim Sport Interleukin 6 und andere von diesen Myokinen ausgeschüttet werden? Weil es klingt ja erstmal herrlich. Also wer Sport macht, wird nie krank. Ganz überspitzt gesagt.
Also grundsätzlich heißt das jetzt erstmal, dass das ein ziemlich wichtiger Grund dafür sein könnte, dass Sport eben diesen Krankheiten vorbeugt, die mit chronischen Entzündungen in Zusammenhang stehen.
Mhm.
Wir haben es ja schon gesagt, dazu gehören zum Beispiel mehrere Krebsarten, dazu gehört Diabetes Typ 2. Ich würde jetzt mal mit Krebs anfangen.
Mhm.
Es ist nämlich bekannt, dass Sport, also konkret 30 Minuten schnelles Spazieren täglich, das Risiko für 13 verschiedene Krebsarten senkt.
Wow.
Dazu gehören Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs. Das Spannende ist jetzt, dass wahrscheinlich IL-6 bei manchen Krebsarten auch in der Behandlung eine Rolle spielen kann.
Mhm.
Dazu nochmal kurz ein Forschungsergebnis, eine Studie von Pedersen und KollegInnen von ihr. Die haben sich Mäuse mit Tumoren angeschaut, die sich mehrere Monate lang bewegt haben, freiwillig bewegt haben. Und deren Tumore sind signifikant geschrumpft. Und der Mechanismus, den sie da festgestellt haben, war, dass natürliche Killerzellen den Tumor bekämpft haben, was durch IL-6 ausgelöst wurde, offenbar.
Oh.
Genau. Hm. Die Details davon sind super kompliziert, deswegen würde ich es mal dabei belassen, aber ich fand es ein super spannendes Ergebnis.
Ein Gedanke, also könnte man diese Myokine bei Krebserkrankungen nicht auch direkt verabreichen? Also, ne?
Habe ich mich auch gefragt.
Schöne,
ja, also,
Idee. Ist wahrscheinlich zu einfach gedacht, weil dann hätte die Menschheit wahrscheinlich keine Probleme mit Krebs mehr, ne?
Hm. Wahrscheinlich, ne? Also jetzt in diesem konkreten Paper mit den Mäusen und diesen Tumoren wurde auch erklärt, dass das in dem Fall auf jeden Fall keine Option ist,
mhm,
weil die Ausschüttung von IL-6 durch die Muskelkontraktion eben so eine Kaskade nach sich zieht, die isolierte Gabe als Medikament nicht machen würde.
Ah, verstehe. Das war ja nur eine Mäusestudie. Der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass sich das nicht 1:1 auf Menschen übertragen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist das alles auch noch ziemlich unklar. Wobei es auch schon Daten gibt von menschlichen Patienten mit Prostatakrebs, wo ebenfalls die natürlichen Killerzellen durch viel Sport vor einer Operation eher den Tumor zu infiltrieren scheinen als mit weniger oder keinem Sport.
Mhm.
Man muss aber gerade bei Krebs unbedingt dazu sagen, dass zwar 40% der Krebsfälle durch Veränderungen des Verhaltens oder der Umwelt vermieden werden könnten.
Aber eben, ja, 60% nicht, ne?
Ganz genau. Der genannte Mechanismus ist aber übrigens auch nicht der einzige, über den Bewegung trotzdem gut gegen Krebs sein kann. Ebenfalls interessant ist ja, dass Entzündungen ja Krebs begünstigen und zum Beispiel Adipositas ja in der Regel mit erhöhten Entzündungswerten einhergeht.
Mhm.
Und über den Mechanismus kann Sport quasi um die Ecke Krebs vorbeugen.
Okay, Sarah, ich muss jetzt hier einmal dazwischen grätschen, weil sich das bis jetzt schon alles so gut anhört, dass ich eigentlich sofort aufstehen will und Sport machen will. Und wir sprechen ja erst seit ein paar Minuten. Und auch wenn ich das vor einer Stunde schon theoretisch wusste, was wir hier so besprochen haben, wenn auch nicht so im Detail, also eben, dass Sport gesund ist, das ist für mich gerade echt schwer hinzubekommen mit Job und Familie. Darüber haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen. Wie ist das denn bei dir? Also hast du dich mit dem Thema beschäftigt, weil du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst oder vielleicht im Gegenteil, weil du auch versuchst, dich da zu motivieren, weil du auch eher weniger machst?
Ich würde sagen beides. Also ich mache selbst tatsächlich erst seit wenigen Jahren mehr Sport. Also überhaupt Sport, ehrlich gesagt,
okay,
nicht nur mehr. Ich fand Sport nämlich auch lange so richtig doof. Das gehörte auch irgendwie nicht zu meiner Identität. Also ich war einfach keine sportliche Person.
Ja.
Und dann ist der Knoten tatsächlich geplatzt, weil ich erfahren habe, wie gut Sport ist. Das klingt so banal, aber weil ich erfahren habe und es so motivierend fand, wie viele positive Auswirkungen das tatsächlich sowohl kurzfristig als auch eben langfristig haben kann. Auch für die Psyche, dazu kommen wir ja später noch.
Mhm. Was machst du denn für Sport?
Ja, ich versuche mich inzwischen schon so an den offiziellen Empfehlungen auszurichten. Also so eine Mischung aus Ausdauertraining und Krafttraining. Konkret heißt das im Idealfall, ich habe ja vorhin schon mein Fahrrad im Wohnzimmer angesprochen, dass ich da so im Idealfall 3 bis 5 Mal die Woche drauf gehe und mich dann so 30 bis 45 Minuten in so einem niedrigen Pulsbereich abstrampele. Und außerdem 3 Mal die Woche noch Krafttraining mit Gewichten mache, die auch bei mir im Wohnzimmer rumliegen. Und so oft es geht auch Spaziergänge.
Auch wenn ich das so höre, werde ich richtig neidisch. Was du machst, so war es bei mir lange Zeit. Bei mir zum Beispiel ist es ganz anders. Ich habe schon immer Sport gemacht, von klein auf. Habe wirklich, weiß ich nicht, 20 Jahre Handball gespielt. Und alles hörte so ein bisschen abrupt auf mit der Corona-Pandemie. Und danach oder in der Zeit bin ich auch schwanger geworden. Also war da auch einfach raus. Und jetzt fällt es mir richtig schwer, das wieder in meinen Alltag zu integrieren. Vielleicht können wir später auch nochmal über diesen inneren Schweinehund und die Motivation sprechen. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zur Adipositas. Sport hilft also eben nicht nur zum Abnehmen, sondern man minimiert damit auch das Krankheitsrisiko. Die Entzündungswerte gehen runter. Woran liegt das eigentlich genau?
Ja, also gerade beim Thema Adipositas ist es ziemlich klar inzwischen, dass wenn eben stark übergewichtige Menschen mehrere Monate lang Sport machen, dass sich ihre Entzündungsmarker häufig wirklich drastisch senken. Mhm. Wo die Medizinerin Bente Pedersen meint, das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass Sport bei der Fettverbrennung hilft. Und Fettzellen sind ja nämlich auch entzündungsfördernd, besonders eben dieses Viszeralfett.
Also Bauchfett, ja.
Genau, also dieses tiefliegende Fett, was einfach ein großes Problem ist, gerade von adipösen Menschen, die einen hohen BMI haben, also einen hohen Body Mass Index. Das ist einfach ein großes Risiko, das Adipositas mit sich bringt, eben dieses krankhaft hohe Gewicht. Und das berühmte IL-6 ist nun unter anderem eben bei der Fettverbrennung auch aktiv.
Ja, aber jetzt zum Beispiel dieses Bauchfett, ne? Das bekommen ja auch diejenigen, die sonst schlank sind. Ich kenne das selber, ne? Der Bauch wird immer dicker, die Beine bleiben schlank. Das ist ein schwieriges Thema, weil hohes Gewicht ja nicht automatisch ungesund ist und Betroffene ja auch schnell stigmatisiert werden.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Es geht nämlich auch wirklich nicht um Gewicht. Also es geht überhaupt nicht um die Zahl auf der Waage, sondern es geht konkret um die Fettzellen, also um die Adipoziten. Es ist schon bekannt, dass Adipositas mit ganz vielen Krankheiten einhergeht, auch mit der Herzgesundheit zusammenhängt, aber eben nicht ausschließlich wegen der Zahl auf der Waage. Ich habe darüber mit dem Kardiologen Martin Halle gesprochen, der Professor in München ist und dort ärztlicher Direktor am Lehrstuhl für präventive und rehabilitative Sportmedizin. Der hat mir einmal beispielhaft erklärt, was bei Adipositas eigentlich so gefährlich werden kann, jetzt konkret fürs Herz. Mhm. Er spricht gleich eben von Hypertonie, also von Bluthochdruck.
Was ist die häufigste Komplikation von Adipositas mit Hypertonie assoziiert? Ist das sogenannte Vorhofflimmern. Also da ist die Elektrik am Herzen ist einfach gestört. Und man kann das ungefähr so sich vorstellen, dass man als Jugendlicher, junger Erwachsener adipös ist, dass diese Effekte dann halt dazu führen, vermehrte Gefäßsteifigkeit, arterielle Hypertonie, die arterielle Hypertonie in das Myokard beeinflusst, vermehrte dann Notwendigkeit des Pumpens des linken Ventrikels, dann dadurch auch wie so ein Krafttraining der Muskulatur, es zu einer diastolischen Funktionsstörung kommt. Dann kommt gleichzeitig mit der Adipositas von außen dann diese vermehrte Inflammationsreaktion, die auch Versteifung des Ventrikels macht, die auch eine Störung der Elektrik macht. Und dann ist es so, kann man sagen, 15 Jahre später haben dann mindestens 50%, wenn nicht mehr, dieser Patienten dann ein Vorhofflimmern. Sie werden es alle irgendwann in ihrem Leben bekommen.
Halle sagt hier also, Adipositas mit Bluthochdruck kombiniert führt häufig zum Vorhofflimmern, was er beschreibt als gestörte Elektrik. Auch der Herzmuskel, auch Myokard genannt, ist dann ja verfettet und dort sind entsprechend auch Adipozyten, also Fettzellen. Und wie und vor allem, welcher Sport kann denn da jetzt helfen?
Ja, darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal das Abnehmen, was ja primär über Ernährung gesteuert wird und nicht unbedingt über Sport. Mhm. Aber das lassen wir Ihnen auch nochmal erklären, würde ich sagen. Also die Frage, ob bzw. wie Sport hier effektiv sein kann.
Da muss man sagen, ja, besonders effektiv in der Gewichtsreduktionskombination. Ja, also das heißt, ich nehme Gewicht ab. Und da weiß man, es sind so 5%, die bereits vom Körpergewicht abgenommen, durchaus signifikante metabolische Effekte haben. Und dann halt diese immer vermehrte Aktivierung der peripheren Muskulatur durch körperliches Training. 15 Minuten weiß man, wird wahrscheinlich schon pro Tag ausreichen, welches dann dazu führt, dass eben diese Glucose abgebaut wird, freie Fettsäuren abgebaut werden, Entzündungsreaktion sich langsam reduziert. Und die beiden Komponenten zusammen, vor allen Dingen auch dadurch, dass das perimyokardiale Fett, das perivaskuläre Fett auch abnimmt, gibt es schöne Untersuchungen dazu, wo man das mit dem Kernspin hat untersuchen können und sieht dann halt die Abnahme um das Myokard herum von diesem Fettgewebe. Eben mit dieser Lebensstilintervention führt dann dazu, dass all die Komponenten, die ich dargestellt habe, sich verbessern.
Okay, also schon 15 Minuten am Tag über einen längeren Zeitraum können also dazu führen, dass Zucker im Blut weniger wird, freie Fettsäuren und eben dieses besonders gefährliche Fett. Perimyokardial, sagt er, also rund ums Herz und dieses perivaskuläre Fett, also das tiefliegende Fett, über das wir eben schon gesprochen haben.
Genau, wichtig ist hier eben wirklich nochmal, dass er immer nur von dem Fett spricht, also dass es nicht um die Zahl auf der Waage geht. Dieser Body Mass Index, also der BMI, über den man eigentlich wirklich ja sehr gerne spricht, wenn es um Abnehmen und Gesundheit und so weiter geht, ist vor allem epidemiologisch wichtig. Also auf Bevölkerungsebene ist das eine relevante Kennzahl, aber individuell zählen wirklich ganz viele andere Sachen. Und da hat auch im Januar eine internationale Kommission von Fachleuten vorgeschlagen, dass man bei der gesundheitlichen Bewertung auch andere Parameter als eben nur das Gewicht einbeziehen sollte. Konkret ging es da darum, auch die Körpermaße reinzunehmen.
Ah, das habe ich schon mal gehört. Also auch Taille-Hüftumfang und sowas, ja?
Ja, ganz genau. Und eben auch so das Verhältnis Taille-Hüfte und Verhältnis
Genau,
Taille-Höhe.
Verhältnis,
Darum
genau.
geht es da.
Ja.
Und eben auch eine Körperfettmessung, die ganz relevant ist. Weil Muskeln wiegen ja viel mehr als Fett. Das heißt, dass HochleistungssportlerInnen vielleicht offiziell als adipös gelten könnten, aber natürlich nicht sind.
Ja, deswegen gibt es ja auch in den Sportstudios diese Waagen, wo man sich das doch auch einzeln ausweisen lassen kann. Also Fett, Wasser und so, die finde ich ja ganz gut. Genau. Sportlerin, hast du schon gerade angesprochen, wiegen dementsprechend eben auch häufiger mehr als Menschen mit sehr wenig Muskeln.
Ganz genau. Man kann vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass ein hoher Fettanteil ein kleineres Problem ist als schlechte Fitness.
Wirklich? Das klingt ja spannend.
Ja, zu dem Thema ist 2024 eine große Analyse im Magazin The Lancet erschienen, war eine systematische Review und Meta-Analyse. Und da haben sich die Forschenden angeschaut, ob Ausdauerfitness oder das Gewicht einen größeren Einfluss auf Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Sterblichkeit haben. Und da war das Ergebnis tatsächlich, dass Fitness wichtiger ist als der BMI für die Gesundheit.
Ah.
Fand ich super spannend, wobei man sagen muss, dass sich eben auch nur der BMI angeschaut wurde.
Ah, okay, nicht das, was wir eben gerade hatten, sozusagen dieses Taille-Hüft-Verhältnis
Ja,
sozusagen,
genau.
das spielte da keine Rolle.
Ja.
Was anderes ist es ja, wenn man bereits eine Krankheit hat.
Absolut. Ich wollte auch unabhängig von dem Thema hohes Gewicht noch auf Diabetes Typ 2 zu sprechen kommen. Denn bei der Krankheit gibt es wirklich sehr gute Evidenz dafür, dass regelmäßige Bewegung super gut ist. Wobei Professor Pedersen meint, dass die Auswirkungen von IL-6 auf die Fettoxidation und die Lipolyse für den Stoffwechsel extrem wichtig ist. Weil Fettverbrennung ist ja eigentlich nichts anderes, als dass statt Zucker Fett als Energielieferant benutzt wird. Und außerdem gibt es dann eben durch den Sport weniger entzündungsfördernde Fettzellen und Fett selbst, was die Insulinproduktion ja auch stören kann. Das ist eben super spannend, weil das auch ein Baustein sein könnte, warum Menschen mit viel Bewegung weniger Risiko laufen, an Diabetes zu erkranken. Wobei Interleukin 6 nochmal seinen eigenen super interessanten Mechanismus hat, wie es den Blutzuckerspiegel reguliert.
Und wie funktioniert das?
Ich fand das super faszinierend.
Erzähl.
Genau, also IL-6 trägt dazu bei, dass wir dank Sport eben nicht immer Insulin brauchen, um Zucker zu verwerten. Also vielleicht einen Schritt zurück. Zucker bzw. Kohlenhydrate werden im Körper in Energie umgewandelt. Und zwar ist das so, erstmal essen wir Kohlenhydrate, die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus. Insulin signalisiert dann den Zellen, dass sie Glucose, also Zucker, aufnehmen sollen. Konkret allerdings signalisieren sie den Zellen, dass ein bestimmtes Protein namens GLUT4 an die Zellmembran andocken soll, um sozusagen den Weg für Glucose freizumachen. Ich stelle mir das wirklich wie so einen Türöffner vor. Und daraufhin geht unser Blutzuckerspiegel runter, weil der Zucker ist ja nicht mehr im Blut,
Genau,
sondern wird
ja.
von den Zellen verwertet. Und IL-6 sorgt nun dafür, dass Insulin hier aus der Gleichung rausgenommen wird.
Wie denn das?
Naja, indem GLUT4 auch ohne Insulin an die Zellmembran kommt. Das ist das, was IL-6 sozusagen auslöst.
Ah.
Und wir brauchen deswegen während des Sports also erstmal kein Insulin, um Glucose gut verwerten zu können. Was ja auch Sinn macht, schließlich ist es für den Körper super wichtig, während Anstrengung auf Energie zugreifen zu können.
Ja.
Und das Coole ist nun aber, dass dieser Effekt auch über den Sport anhält, höchstwahrscheinlich. Also etwa 24 Stunden nach einer Ausdauereinheit wird über diesen Mechanismus diese Insulinkaskade sozusagen geschont.
Ja, okay.
Und deswegen, wer regelmäßig Sport macht, hat dank dieses Mechanismus auch eine höhere Insulinsensitivität.
Und das ist gut, weil eine erhöhte Sensitivität das Gegenteil von Insulinresistenz ist, also der Vorstufe von Diabetes.
Ganz genau. Mehr insulinunabhängige Glukoseverwertung, also weniger Aktivität des ganzen Insulinsystems, bedeutet eben auch weniger schnelle Ermüdung des Ganzen. Ja. Darüber habe ich auch mit dem Münchner Kardiologen Martin Halle gesprochen, den wir ja vorhin schon mal gehört haben. Der hat das für mich einmal durchdekliniert und dabei auch ganz schön beschrieben, warum einmal Sport im Monat leider nicht ausreicht. Er spricht da zu Beginn von oxidativem Stress. Damit meint er, dass Sport ja erstmal dafür sorgt, dass wir mehr Sauerstoff benötigen. Und dieser zusätzliche Sauerstoff führt zu oxidativem Stress, weil er bedingt, dass in Zellen mehr sogenannte freie Radikale freigesetzt werden. Und die lösen eben eigentlich eine Immunreaktion aus, weil sie Zellen und Gewebe schädigen können. Und das zu Apoptose führt, also dem Zelltod. Lass uns da mal reinhören.
Wir haben ja durch körperliches Training immer wieder durch den Reiz auch oxidativen Stress. Und dieser oxidative Stress, den kann man nicht tolerieren, wenn nicht gleichzeitig entsprechende Gegenmechanismen aktiviert werden. Ja, also das heißt, der sportlich Aktive setzt sich immer mal durch diesen Trainingsreiz oder sportliche Betätigung immer wieder auch einer erhöhten Entzündungsreaktion aus, einer vermehrten auch Stoffwechselreiz mit oxidativem Stress. Und deswegen ist es so zu sehen, muss auch diese körperliche Aktivität repetitiv sein und auch nicht mal eine Woche und dann wieder 3 oder 4 Wochen gar nichts. Und ja, sondern sollte halt möglichst auch in diesen an mehreren Tagen 5-mal die Woche durchgeführt werden und dann lieber kurze Einheiten als längere, weil es eben dann dazu zu diesen Adaptationen kommt und vermehrt dann auch diese Apoptose reduziert wird. Man kann das an den Mitochondrien sehen, die dann vermehrt zu beobachten sind. Also das heißt, die leben länger, sind in der Muskelfasern vorhanden, um dann halt bereitzustehen für den Energiestoffwechsel. Und dieser Energiestoffwechsel, das ist eigentlich die Hauptgröße, die durch körperliches Training verbessert wird. Und wo findet die statt? In den Mitochondrien. Also das ist schon die Stätte Energieproduzent, da findet Training statt. Und das kann man bei Alten wie auch bei Jungen sehen.
Spannend, dass er sagt, dass man das in den Mitochondrien selbst sehen kann. Also, dass diese Energielieferanten der Zelle tatsächlich länger leben und die sorgen dann dafür, dass eben Energie mehr und besser geliefert wird. Wahnsinnig komplex, das ganze Themenfeld. Er sagt ja auch was von 5-mal die Woche Sport. Das habe ich auf jeden Fall wieder verstanden. Das muss man ja auch erstmal integrieren. Also auch wenn man das theoretisch weiß, macht man es ja nicht dann automatisch.
Ja, das ist so das große Problem bei diesem ganzen Themenfeld. Das wäre eine ganze Recherche, wie man das tatsächlich hinkriegen kann. Super schwierig, weil das ist gut, das wissen wir ja tatsächlich theoretisch alle. Muss auch ehrlich sein, man kann es schon fast nicht mehr hören.
Stimmt. Und ja, trotzdem muss man sagen, bewegen sich die allermeisten Menschen zu wenig.
Ja, da habe ich eine Befragung des Robert-Koch-Instituts gesehen, laut der sich weniger als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland genug bewegt, also diese von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen mindestens 150 Minuten pro Woche an moderatem Ausdauertraining hinbekommen. Und moderates Ausdauertraining, muss man sagen, bedeutet für viele Menschen ja nur schnelles Spazierengehen.
Mhm.
Wer bereits ein höheres Fitnesslevel hat, für den ist es dann eher Fahrradfahren oder Joggen. Gleichzeitig sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen hierzulande ja eben die häufigste Todesursache. Der Zusammenhang ist da schon sehr klar, weil man muss auch sagen, dass von den über 65-Jährigen sich nur 37% genug bewegen.
Okay, ich liege noch weit unter 65, aber die Botschaft ist angekommen. Ich glaube an mich und allen, denen es auch so geht, los, raus, wir sollten uns mehr bewegen, das tut uns gut. Jetzt haben wir bisher über Entzündungen gesprochen und über den Stoffwechsel, also den Zusammenhang zu Diabetes bzw. allgemein dem Blutzuckerspiegel und problematischen Fettzellen. Lass uns nochmal über das Herz-Kreislauf-System sprechen. Von den Vorteilen darauf hat ja jeder schon mal gehört.
Ja, hier für das Herz-Kreislauf-System kann man sagen, dass vor allem Ausdauersport relevant ist. Krafttraining schon auch, aber eher so funktional, sage ich mal. Also wer keine gute Beinmuskulatur hat, kann nicht so gut joggen zum Beispiel.
Ja.
Ich würde aber eben gerne mal beim Ausdauersport bleiben, weil der wirklich ganz krass das Herz-Kreislauf-System aktiviert. Klar ist ja auch erstmal, dass unser Herz bei Bewegung häufiger schlagen muss, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Das Blut fließt dann entsprechend schneller. Das beeinflusst wiederum unsere Gefäße.
Mhm.
Wir haben zu dem Thema ja vorhin schon andeutungsweise den Kardiologen Martin Halle gehört. Ich würde Ihnen das aber noch mal ein bisschen ausführlicher erklären lassen.
Mein Körper ist jetzt dann in Bewegung und führt ja dann halt dazu, dass also eine erhöhte Herz-Kreislauf-Zirkulation stattfindet und dann das Blut vermehrt an diesem Endothel, also der Innenschicht der Gefäße, entlang streicht, das sogenannte Shear Stress. Und dieser Shear Stress als ein physikalischer Reiz dann an der Gefäßinnenschicht, eben dem Endothel, dann zu einer vermehrten Ausschüttung dort von NO, Stickstoffmonoxid, führt. Und dieses Stickstoffmonoxid an sich schon eine Dilatation des Gefäßsystems macht. Und dann halt aber sekundär auch dann die chemischen Prozesse, die dann halt zu vermehrten Plaquebildung führen, dass diese dann durch diesen Shear Stress und NO-Ausschüttung dann vermindert werden und dann direkt somit Elastizität, aber auch Atherosklerose entgegenwirken kann.
Ja, kannst du uns das nochmal aufdröseln?
Ja, das waren jetzt ganz schön viele Fachwörter. Mhm. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ganz kurz gesagt, bei Ausdauersport fließt Blut schneller als sonst. Das merkt man ja auch.
Mhm.
Und das löst eben an der Innenwand unserer Blutgefäße, also dem Endothel, Stress aus.
Mhm.
Und dieser Stress führt dazu, dass mehr Stickstoffmonoxid ausgeschüttet wird. Und der wiederum führt zu einer Weitung der Gefäße.
Und weite Gefäße sind gut, weil...
Weil das den Blutdruck senkt. Das war jetzt so ein Mechanismus, den habe ich tatsächlich recht schnell sehr einleuchtend gefunden, weil wenn mehr Platz da ist, ist der Druck niedriger.
Ja.
Er hat jetzt auch Plaques angesprochen, die durch andere chemische Prozesse eher nicht auftreten, dank Ausdauersport.
Mhm.
Und die können eben entstehen, hat man ja auch schon mal gehört, wenn sich über längere Zeit Fettsäuren, Cholesterin oder andere Bestandteile an diesen Innenwänden festhängen.
Das meint er, wenn er sagt, dass Arteriosklerose entgegengewirkt wird. Arteriosklerose bedeutet ja, dass die Arterien durch solche Plaques verengen und solche Verengungen durch Plaques wiederum können Schlaganfälle und Herzinfarkte begünstigen.
Und Arteriosklerose hängt übrigens auch mit Entzündungen zusammen, wo also Myokine wie Interleukin 6 ebenfalls wieder förderlich sind, die ja Entzündungen mindern.
Und was ist mit dem Herz selbst? Also Sport senkt ja zum Beispiel auch den Ruhepuls. Da habe ich mich ja auch immer mal gefragt, wie das eigentlich geht.
Das ist wohl auch einer der ersten Mechanismen, die man beobachten kann, wenn man anfängt mit Sport, hat mir Martin Halle erklärt. Also, dass schon nach 2-3 Wochen regelmäßigem Ausdauertraining der Ruhepuls runtergehen kann. Und das hat mehrere Ursachen. Einmal wird das Herz einfach stärker. Also der Herzmuskel erlebt mehr Anstrengung. Er kann selbst einfach mehr Blut durch den Körper pumpen.
Mhm.
Und das wiederum bedeutet, dass mehr Blut das Herz pro Herzschlag verlässt und das Herz eben seltener pumpen muss.
Mhm.
Und niedrigere Pumpfrequenz ist gleich niedrigerer Puls.
Und naiv gefragt, warum ist ein niedriger Puls eigentlich gut?
Ja, das spielt eine große Rolle für den Blutdruck, weil wenn eben nicht die ganze Zeit Blut auf Hochtouren durch den Körper gepumpt werden muss, ist der Blutdruck niedriger. Und hoher Blutdruck ist ja bekanntermaßen ein stiller Killer,
mhm,
also begünstigt alle möglichen kardiovaskulären Probleme. Es bilden sich übrigens außerdem durch Sport neue Blutgefäße. Das ist ein Mechanismus, der von dem von Martin Halle erwähnten Shear Stress im Endothel unter anderem ausgelöst werden kann.
Mhm.
Fand ich irgendwie total spannend herauszufinden, dass durch Sport neue Gefäße in meinem Körper entstehen können. Und mehr und gesündere Gefäße helfen natürlich dabei, Sauerstoff und Nährstoffe besser im Körper zu verteilen.
Lass uns noch mal auf einen anderen Aspekt schauen. Wir reden ja gerade nur über Ausdauersport. Was ist denn mit Krafttraining? Das ist ja auch ziemlich beliebt geworden. Warum ist Krafttraining gut?
Ich habe tatsächlich selbst mit Krafttraining angefangen. Also ich habe vorher Krafttraining gemacht, bevor ich mit Ausdauersport angefangen habe.
Aha.
Weil ich das so faszinierend fand, wie wichtig das für ein langes Leben ist.
Okay, es ging dir nicht ums Äußere.
Nee.
Nicht Definition.
Nee, sieht man vielleicht auch, dass es mir darum nicht geht. Ich möchte da heute die funktionellen Gründe betonen. Also die klingen zwar vielleicht fast schon normal, aber mit funktionell meine ich, dass für Menschen jeden Alters stark sein einfach gut ist.
Mhm.
Also für alltägliche Aufgaben wie einkaufen gehen, so Einkäufe tragen, umziehen, Kisten schleppen oder, das weißt du besser als ich, mit Kindern ist es sicherlich auch super hilfreich.
Ja.
Kinder wollen getragen werden, man sitzt ständig auf dem Boden, muss von unten nochmal aufstehen. Und für all diese Tätigkeiten ist es gut, eine starke Muskulatur zu haben. Und natürlich ist Muskulatur aber immer wichtiger, je älter man wird.
Ja, weil die Muskelmasse abnimmt. Ich bin ja jetzt selbst gerade 40, mag ich sagen. Ja, da geht's richtig bergab, oder?
Ja.
Ja, ja, ich weiß, ich weiß es. Ja.
Genau, also tatsächlich ab etwa 40 Jahren reduziert sich die Muskulatur jährlich. Dieser Muskelschwund wird auch Sarkopenie genannt, wenn dann eben alltägliche Aufgaben nicht mehr selbstständig möglich sind. Wie zum Beispiel besagtes Einkäufe tragen oder Treppensteigen.
Das ist ja auch ein Teufelskreis. Also je weniger man sich bewegt, desto unsicherer werden viele auf den Beinen. Ältere Menschen, also nicht 40-Jährige, fallen ja auch oft hin.
Und diese Stürze haben teilweise wirklich super gefährliche Folgen. Und das muss aber ja nicht so sein.
Für mich, das kann man abmildern sozusagen, ja?
Genau, also für mich persönlich war das wirklich ein Schlüsselmoment, mir das so zu vergegenwärtigen, dass Altwerden nicht mit so einem starken muskulären und funktionalen Verfall einhergehen muss.
Mhm.
Also dass man schon in jungen Jahren da eben gegensteuern kann, um den Muskelschwund quasi entgegen zu trainieren, sage ich mal. Durch Krafttraining, durch allgemein viel Bewegung im Alltag.
Damit liegst du ja auch gefühlt voll im Trend. Also ich habe mal fürs Fernsehen eine Reportage gemacht und mich mit Fitness beschäftigt. Da war mein Eindruck, es gibt auch immer mehr Frauen, die, ich sag mal, Gewichte heben. Ja?
Das ist auch mein Eindruck, ja. Also wenn ich so auf sozialen Medien gucke oder mir auch mein Umfeld angucke, dann sehe ich da auch immer mehr Frauen, die da auf den Zug drauf aufspringen. Es ist aber auch tatsächlich für Frauen super sinnvoll und nochmal wichtiger für Männer aus, könnte man argumentieren.
Okay, und warum?
Einmal, um eben diesen Stürzen vorzubeugen, weil Frauen ja in der Regel schon von vornherein erstmal weniger Muskeln bzw. Kraft haben als Männer. Und dann aber später durch die Hormonumstellung in den Wechseljahren Frauen auch einfach ein sehr viel höheres Osteoporose-Risiko haben als Männer.
Das stimmt. Und diese Hormonumstellung beginnt ja übrigens nicht erst mit dem Aussetzen der Periode. Dazu, ein kleiner Werbeblock hier, hat unsere Kollegin Lena Bodewein für eine Synapsenfolge recherchiert. Die heißt Wechseljahre, dafür bin ich doch noch zu jung. Da könnt ihr gerne mal reinhören unter ndr.de/synapsen.
Und bei dem Thema ist Osteoporose ja super wichtig, was kurz einmal übersetzt ja bedeutet durchlässige Knochen. Also Knochen werden eben porös und brechen leichter. Und das macht eben diese Stürze im Alter bei Frauen besonders gefährlich, weil die Wechseljahre erhöhen dieses Risiko massiv durch den sinkenden Östrogenspiegel. Also man muss mal sagen, 80% aller Menschen mit Osteoporose sind Frauen.
Ja.
Und Sport, besonders eben Kraftsport, kann dem vorbeugen und bei der Behandlung helfen.
Also halten wir nochmal fest, Sport hilft, gesund zu bleiben. Wenn wir uns regelmäßig bewegen, wirken gewisse Botenstoffe antientzündlich. Das Risiko, an Diabetes zu erkranken, sinkt. Ausdauersport ist fürs Herz gut. Kraftsport stärkt unsere Muskulatur und ist besonders wichtig für Frauen, weil ihre Knochen durch die Wechseljahre anfälliger werden. Jetzt lass uns doch nochmal darüber sprechen, wie sich Sport auf unsere Psyche auswirkt. Geh doch mal raus in die Natur, mach mal Yoga, geh einfach laufen, dann wird's dir gleich besser gehen. Sowas hören Menschen mit Depressionen leider öfter mal. Das lässt sich halt gar nicht so leicht umsetzen, wenn es einem psychisch richtig schlecht geht. Das ist vielleicht ein bisschen so, als würde man einer fiebernden Person sagen, jetzt hab mal kein Fieber mehr.
Ja, so einfach ist es natürlich überhaupt nicht. Es ist ein riesiges Problem, dass Depressionen nicht ernst genommen werden und man da ständig so banale Ratschläge kriegt. Vor allem, wir haben schon darüber gesprochen, wie wenig Menschen genug Sport machen. Und mit psychischen Erkrankungen ist es natürlich noch viel, viel schwieriger, sich ausreichend zu bewegen, wie auch Fachleute eben bestätigen. Allein schon, weil Antriebslosigkeit bei Depressionen ja ein Hauptsymptom ist. Also wer es nicht schafft, aufzustehen, schafft es ganz sicher nicht, 150 Minuten die Woche Ausdauersport zu machen und dann noch 2 bis 3 Mal Krafttraining. Ist ja klar. Interessant fand ich dazu eine Studie, wo das gezeigt wurde. In einer britischen Studie mit Daten von knapp 100.000 Menschen konnte gezeigt werden, dass sich Menschen mit psychischen Störungen im Schnitt weniger als alle anderen Gruppen bewegen. Weniger sogar als Krebserkrankte und Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, die ja aufgrund der Krankheiten sogar sehr aufpassen müssen.
Also das heißt, Menschen mit psychischen Erkrankungen bewegen sich weniger, aber gerade Sport machen würde ihnen helfen. Ist ja auch nicht besonders überraschend, wenn man ehrlich ist.
Ja, also wie bei den körperlichen Krankheiten, über die wir schon gesprochen haben, wirkt Sport eben auch psychisch sowohl vorbeugend als auch in der Behandlung. Menschen, die sich regelmäßig bewegen, erkranken und leiden seltener an Depressionen. Eine Meta-Analyse, die 2018 erschienen ist, hat sich dafür 49 prospektive Kohortenstudien angeschaut und ausgewertet. Dazu einmal schnell zur Erklärung. Also prospektiv heißt ja, dass in den Studien nicht erst im Nachhinein geschaut wurde, wer an Depressionen erkrankt ist, das wäre retrospektiv, sondern die Menschen wurden im Durchschnitt fast 7,5 Jahre beobachtet, mit fast 270.000 Teilnehmenden aus der ganzen Welt. Und da war das Ergebnis klar. Also sowohl bei Jugendlichen, Erwachsenen und SeniorInnen wurde beobachtet, wer sich weniger bewegt, entwickelt mit höherer Wahrscheinlichkeit Depressionen.
Okay, also wer sich bereits recht viel bewegt, erkrankt seltener an Depressionen. Und was, wenn die Depression schon aufgetreten ist?
Ja, das fand ich besonders spannend, denn wer bereits an einer Depression erkrankt ist, kann mit Sporttherapie zumindest die Wartezeit für eine Gesprächstherapie oder medikamentöse Behandlung überbrücken und dabei eben die Symptome lindern.
Ah, okay.
Oder auch ergänzend zu einer Therapie oder zu Medikamenten.
Das ist ja echt spannend. Also da es ja bekanntermaßen viel zu wenig Therapieplätze bzw. Kassensätze für Therapeutinnen gibt.
Ja, absolut. Also wer wirklich verzweifelt auf der Suche ist, kann eben versuchen, mit Hilfe von Sportprogrammen die Wartezeit zu überbrücken. Und mit Sportprogramm meine ich hier einmal sowohl sozusagen offiziell verschriebener Sport, das übernimmt die Krankenkasse nämlich teilweise sogar, oder eben wer es schafft, also wer zum Beispiel nur leichte Depressionssymptome hat, kann eben auch gucken, ob er oder sie selbst mehr Sport in den Alltag integriert und dann schauen, ob sich die Symptome lindern. Ja, ich will aber wirklich hier nicht sagen, dass Sport Medikamente oder Therapie ersetzen soll. Es ist in ganz, ganz vielen Fällen immer noch super wichtig, besonders eben bei schweren Verläufen.
Was ist denn mit anderen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Angsterkrankungen? Darunter leiden ja auch Millionen von Menschen in Deutschland.
Ja, also man muss schon sagen, dass für Depressionen die Evidenz schon besonders gut ist. Aber ich würde sagen, nachdem ich mich mit der Literatur auseinandergesetzt habe, dass Angsterkrankungen so direkt dahinter kommen. Es gibt tatsächlich auch für zahlreiche andere Krankheitsbilder auch Evidenz. Also zum Beispiel bei der Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen, Schizophrenie, Suchterkrankungen. Bei all diesen Problematiken kann Bewegung wahrscheinlich hilfreich sein.
Gut, dann beschränken wir uns erstmal auf die Symptome und Krankheitsbilder, bei denen bereits gut Evidenz vorliegt. Was macht Sport denn im Körper, dass es so gute psychische Auswirkungen hat?
Dafür ist, würde ich sagen, erstmal der Einfluss von Sport auf das Stresssystem zu nennen. Weil Krankheiten wie Depressionen, Angst, Panik, posttraumatische Belastungsstörungen hängen ja alle mit einem überaktiven Stresssystem zusammen.
Ja.
Wir haben vorhin schon über den niedrigeren Ruhepuls gesprochen, zu dem Sport, vor allem Ausdauersport, eben führt. Und das wiederum senkt eben das Stressgefühl, also wenn der Puls niedriger ist. Und Sport greift auch direkt ins Stresssystem ein, was ich persönlich auch eine super spannende Sache finde als Auswirkung von Sport.
Kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, was du mit Stresssystem meinst?
Eine wichtige Achse im Körper ist die sogenannte HPA-Achse. Die Abkürzung heißt Hypothalamus für das H,
ja.
Pituitary Gland auf Englisch für das P, das ist auf Deutsch die Hypophyse, das ist so ein kleines, winziges, erbsengroßes Organ unterhalb des Hypothalamus im Gehirn und Adrenal Gland für das dritte A, also HPA und Adrenal Gland ist auf Deutsch die Nebennierenrinde und bei Stress signalisiert jetzt der Hypothalamus der Hypophyse ein bestimmtes Hormon zu bilden. Und das wiederum führt dazu, dass die Nebennieren das Stresshormon Cortisol ausschütten.
Ja.
Und die Cortisolausschüttung führt wiederum zu diesem typischen nervösen Unruhegefühl, was wir dann eben Stress nennen. Über das ganze Thema habe ich mich mit einem Experten auch unterhalten, also über psychische Gesundheit und die Auswirkungen aufs Stresssystem. Das war Professor Andreas Ströhle, der Psychiater an der Charité in Berlin ist und dort die Sportpsychiatrie leitet und eben auch in dem Bereich forscht. Der hat sich in seiner Forschung mit einem bestimmten Hormon beschäftigt, das auf diese HPA-Achse Einfluss hat, und zwar ANP. Das ist das atriale, natriuretische Peptid, was bei erhöhtem Puls im Herzen gebildet wird. Ich würde Andreas Ströhle mal erzählen lassen, wie das so wirkt.
Es wird primär freigesetzt durch Vorhofdehnung, also im Herzen, wenn der Vorhof gedehnt wird durch einen vermehrten Blutfluss, wird es vermehrt freigesetzt und insbesondere halt durch körperliche Aktivität, wenn der Puls schneller schlägt, wird es vermehrt freigesetzt. Und ist auch so ein Gegenspieler zu dem sympathischen Nervensystem. Und wir hatten dann auch tierexperimentelle Studien gemacht, wo wir dann zeigen konnten, dass wenn wir das auch ins Gehirn geben, in bestimmte Regionen, dass es da dann auch gegen Angst wirksam ist.
Also er sagt, das ist gegen Angst wirksam. Wie denn das?
Ja, wahrscheinlich sorgt es dafür, dass die Ausschüttung der Hormone der Stressachse reduziert wird. Und bei erhöhter ANP-Konzentration beim Sport könnte das eben ein Grund sein, warum Sport angstreduzierend wirkt. Ströhle war auch an einer Studie beteiligt, bei der das gezeigt wurde, wo eine 30-Minuten-Ausdauersession bei den Teilnehmenden die ANP-Konzentration gesteigert hat und die Angstsymptome der Menschen zurückgingen. Ein bisschen konkreter, noch ein anderes Beispiel, wo ANP Einfluss gehabt haben könnte, hat er mir erzählt. Ich wollte da nämlich von ihm wissen, ob Bewegung eigentlich direkt den Cortisolspiegel beeinflusst, also das klassische Stresshormon.
Bewegung an sich hat bis zu einem gewissen Ausmaß keinen direkten Einfluss. Das ist ein Stimulus und eine sehr intensive körperliche Aktivität führt zu einer vermehrten Cortisolfreisetzung. Aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch eine Studie bei Zahnarztphobikern gemacht, wo wir gezeigt haben, dass Menschen, die eine Zahnarztphobie haben und wenn die dann eine Zahnarztbehandlung bekommen, es zu einem starken Cortisolanstieg kommt. Und dieser Cortisolanstieg wird abgemildert, wenn die Leute vorher eine moderate körperliche Aktivität machen. Das heißt, da führt es die körperliche Aktivität dazu, dass sozusagen das Stresshormonsystem weniger aktiviert wird durch diesen Stressor des zahnärztlichen Eingriffs, wie wenn die Menschen keine körperliche Aktivität oder eine sehr gering ausgeprägte körperliche Aktivität machen.
So, und bei diesen Zahnarztphobikern mutmaßt er nun, dass das eben an ANP liegt, also diesem arterialen natriuretischen Peptid, dieses Hormon, was im Herzen gebildet wird. Wobei das hier nicht direkt untersucht wurde.
Okay, dieses bei erhöhtem Puls im Herzen gebildete Hormon greift also ins Stresssystem ein.
Und das Stresssystem ist eben nicht nur bei Angsterkrankungen ein Problem, sondern auch bei Depressionen. Also Menschen mit Depressionen haben ja ebenfalls ein überaktives Stresssystem, auch wenn man das vielleicht gar nicht so vermuten würde. Für einen weiteren Effekt würde ich direkt eine Brücke schlagen zur Arbeit von Bente Klarlund-Pedersen, die wir vorhin schon öfters gehört haben, die Physiologin aus Kopenhagen. Und zwar würde ich gerne ein sogenanntes Exerkin einführen. Wir haben jetzt schon über Myokine gesprochen, also Stoffe, die von den Muskeln produziert werden, deswegen die Vorsilbe Myo. Und die gehören aber in die größere Kategorie von Exerkinen, also Stoffe, die bei Exercise, Englisch für Sport, ausgeschüttet werden. Und zwar geht es hier um den Wachstumsfaktor BDNF.
Okay.
Ausgeschrieben wäre das Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das wird im Gehirn gebildet, wenn wir Sport machen. Wird von Pedersen auch ziemlich häufig in ihrer Forschung erwähnt. Und es ist ja eben bekannt, dass Neuroplastizität bei Depressionen und Angsterkrankungen eingeschränkt ist.
Okay, wirken so nicht auch Antidepressiva, also Serotonin-Wiederaufnahmehemmer? Ich meine, die verändern auch etwas an der Neuroplastizität.
Ja, vermutlich. Also es ist zumindest eine aktuelle Theorie, dass Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, also SSRIs, die Neuroplastizität erhöhen und dabei helfen, dass zum Beispiel eine Therapie, die eigentlich auf Verhaltensänderungen zielt, überhaupt anschlagen kann. Und dieser Wachstumsfaktor, BDNF, der ist eben relevant für Neuroplastizität. Das ist ein Protein, das im Gehirn eine Rolle bei der Festigung von Erinnerungen, synaptischer Plastizität und assoziativem Lernen steht. Und es ist eben bekannt, dass Menschen, die an Depressionen oder Angsterkrankungen leiden, tendenziell niedrigere BDNF-Level haben. Nun kann körperliche Aktivität, also Sport, die Synthese von BDNF in randomisierten, kontrollierten Studien stimulieren. Und das wiederum kann Therapien gegen Angsterkrankungen wirksamer machen. Weil vermutlich ist es eben so, dass es Patienten mit höheren BDNF-Konzentrationen leichter fällt, was Neues zu lernen. Also, und mit Neues lernen meine ich jetzt zum Beispiel sowas wie, dass die neue E-Mail im Postfach keine existenzielle Bedrohung ist oder eine volle U-Bahn jetzt
keine
nicht super
Panik
gefährlich.
Zu bekommen dann,
ganz
ja?
genau. Ja.
Also BDNF oder BDNF ist bei Depressionen und Angsterkrankungen niedriger als bei gesunden Menschen. Das Gehirn ist weniger in der Lage, Neues oder Gelerntes umzusetzen. Dieses Protein wird durch Sport vermehrt freigesetzt und dann wird das Gehirn auch wieder plastischer, veränderlicher. Und neue Verhaltensweisen können erlernt werden.
Ja, wobei es da auch auf die Umgebung ankommt. Da hat mir Professor Ströhle von einem ganz interessanten Experiment erzählt, das das verdeutlicht.
Und da gibt es auch eine tierexperimentelle Studie, die ich besonders gerne auch zitiere. Das ist zwar ein bisschen überinterpretiert, aber auch nicht falsch. Und zwar, dass sowohl ja, Schwimmen wie auch Laufen bei Nagern zu einer körperlichen Aktivität führt. Und nur dieses Laufen, diese positiven Effekte auf die Neurogenese und auf die BDNF-Freisetzung hat. Und man fragt sich, weshalb, und wird relativ schnell klar, wenn man weiß, dass einfach Schwimmen für diese Nager mit Todesangst verbunden ist. Das heißt, der emotionale Kontext der körperlichen Aktivität ist auch ganz, ganz relevant für die neurobiologischen und neuroplastischen Veränderungen. Es gibt viele Hinweise, dass es bei Menschen auch ähnlich ist, auch wenn man natürlich sagen muss, ohne Anstrengung geht nichts. Und das ist schon auch wichtig, aber der emotionale Kontext, in dem die körperliche Aktivität gemacht wird, ist auch ganz, ganz wichtig.
Also er sagt ja, die Ausschüttung von diesem Protein könnte damit zusammenhängen, wie wohl ich mich in der Situation fühle. Wenn das stimmt, ist Sport besser, bei dem man sich gut fühlt.
Ja, das auf jeden Fall. Wobei man hier auch nochmal wiederholen muss, das war wieder eine Tierstudie und es ist natürlich unklar, wie sich das jetzt genau auf den Menschen übertragen lässt. An dem Beispiel sieht man aber auch ganz schön, dass Sport eben auch über einfache psychologische Mechanismen bei psychischen Erkrankungen helfen kann. Und von denen gibt es eben auch einige, also von den psychologischen Mechanismen. Das meiner Meinung nach interessanteste lasse ich ebenfalls mal wieder den Psychiater Andreas Ströhle erzählen.
Menschen lernen, Symptome anders zu interpretieren. Das heißt, die werden nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen, sondern werden als normal. Das heißt, wenn zum Beispiel der Puls ansteigt, kommt es nicht gleichzeitig zu einer Aktivierung zum Beispiel des Amygdala, des Mandelkerns. Und zum Beispiel werden auch andere Gedächtnisinhalte aus dem Hippocampus abgerufen. Es wird nicht die Erinnerung daran abgerufen, dass ein Bekannter kürzlich an einem Herzinfarkt verstorben ist, sondern es wird die Erinnerung abgerufen, dass ich in der Vergangenheit schon mal oder häufig schon die Erfahrung gemacht habe, ja, wenn ich Treppen hochgehe, steigt mein Puls, oder wenn ich Sport mache, steigt mein Puls. Aber das ist ganz normal und nicht bedrohlich und nicht gefährlich.
Weil bei Angsterkrankungen diese Symptome mit Panikattacken oder diesem starken Angstgefühl zusammenhängen können.
Ja, genau. Weil bei Sport habe ich ja auch diese Symptome. Also hoher Puls, außer Atem kommen, vielleicht ein enge Gefühl in der Brust, aber eben in einem ungefährlichen Kontext.
Ich nehme das dann gar nicht so wahr.
Genau, das wird dann quasi umgedeutet. Mhm. Das spielt dann vermutlich auch wieder mit den eben genannten Stoffen BDNF und ANP, also diesem Hormon im Herzen, zusammen. Weil das Stresssystem runterreguliert wird und sich dann eben diese neuen Verhaltensweisen leichter durch mehr Neuroplastizität lernen können. Und andere psychologische Effekte kommen da eben auch nochmal dazu. Also zum Beispiel so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wenn ich jetzt durch Depressionen oder eine Panikstörung das Gefühl habe, dass mein gesamtes Leben durch die Krankheit bestimmt wird, kann Sport eben das Gefühl geben, ich kann was erreichen. Wenn ich mir Ziele setze, dann schaffe ich das auch.
Mhm. Dazu kommt ja auch noch, dass Sport einfach umgangssprachlich ja Glückshormone freisetzt, oder?
Genau, das ist jetzt so ein Effekt, der so bekannt ist, dass ich ihn jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen wollte. Aber Sport führt eben zu einer vermehrten Verfügbarkeit von Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin oder auch Tryptophan. Das ist eine Vorläufersubstanz von Serotonin. Und daher eben auch das berühmte Glücksgefühl beim Sport oder danach.
Genau, es ist eben auch wichtig. Ich stelle es mir eben super schwierig für Menschen mit Depressionen vor, von diesen Effekten auch tatsächlich zu profitieren. Also wie können Betroffene das schaffen? Weil das Krankheitsbild ja auch oftmals damit verbunden ist, dass man einfach nichts machen kann, nichts schafft.
Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Frage. Das hat mir auch der Sportpsychiater Ströhle gesagt und auch andere ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass das das größte Problem ist in dem ganzen Feld, wie Menschen mit psychischen Erkrankungen von Sport profitieren können. In Psychiatrien wird dann eben versucht, Menschen zu zeigen, dass Sport zu Selbstwirksamkeit führt, wie gesagt, und auch ganz niedrigschwellig passieren kann. Also, dass es da gar nicht im Leistungsdenken gehen darf.
Genau, in so einem Kontext fällt es vielleicht ja auch einfacher, wenn man im Krankenhaus behandelt wird, in der Psychiatrie oder so. Weil dann hat man einmal die Woche sein Bewegungstraining oder alle 2-3 Tage. Wenn man alleine zu Hause ist, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger.
Ja, genau, da hängt tatsächlich auch das Gruppenthema mit drin. Also, weil in Psychiatrien ja auch Menschen dann eben in Gruppen Sport machen und Sport dann auch teilweise gar nicht Sport ist, sondern einmal um den Block gemeinsam laufen oder so Sachen.
Um den Block laufen wäre eine Möglichkeit. Letztendlich frage ich mich immer noch, welche Sportarten sind es denn, die für die Psyche so vorteilhaft sind?
Ja, so genau weiß man das noch nicht. Wahrscheinlich auch, weil es individuell eben so unterschiedlich ist, weil ja nicht jeder alles mag. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass Ausdauersport besser untersucht ist als Kraftsport. Aber die vorhandenen Studien zu Kraftsport, die deuten eben auch in eine gute Richtung. Mhm. Zumindest teilweise treffen die psychologischen Vorteile da ja auch zu. Also Kraftsport, also schwere Gewichte heben können, kann auch die Selbstwirksamkeit steigern. Kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Und auch da kann der Puls teilweise ein bisschen höher gehen. Und eben auch die Aktivität in der Gruppe, die gut sein kann und bei verschiedenen Sportarten ja zutrifft. Auch die verbesserte Kraft kann für viele Menschen mit psychischen Erkrankungen super hilfreich sein. Das haben mir die Mitarbeitenden der Psychiatrien auch erzählt. Also dass es bei Menschen mit Depressionen oder anderen schweren psychischen Erkrankungen oft so ist, dass die Medikamente dafür sorgen, dass man zunimmt und sich deswegen weniger bewegt und dann dieses Kraft haben auch sehr vorteilhaft sein kann. Aber auch für solche Sportarten wie Yoga oder therapeutisches Klettern gibt es ganz gute Evidenz.
So, jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen, wie gesund Sport ist. Und ich war ja vorhin schon motiviert, einfach aus dem Studio zu laufen und anzufangen. Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Wie kriege ich das jetzt hin? Was genau soll ich überhaupt hinkriegen?
Ich muss sagen, nach der Recherche verstehe ich die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation noch mal besser. Also diese 150 Minuten pro Woche moderates Training plus 2 Einheiten Krafttraining. Moderates Training bedeutet ja, dass man schon angestrengt ist, aber sich noch unterhalten kann. Mhm. Und das Gute da ist, dass für viele Menschen eben schon Spazierengehen reicht, um dieses moderate Training abzudecken. Also wer untrainiert ist und sich noch nicht so viel bewegt, kann die 30 Minuten 5-mal die Woche über schnelle Spaziergänge hinkriegen. Ansonsten geht auch Fahrradfahren, also draußen oder auf einem Heimtrainer oder im Fitnessstudio. Ich persönlich versuche ja, wie gesagt, auf meinem Fahrrad zu Hause auf diese 150 Minuten zu kommen und messe meinen Puls eben währenddessen mit meiner Smartwatch. Ehrlich gesagt, damit er nicht zu hoch geht, weil es halt schnell passieren kann, dass man sich überanstrengt und aus diesem moderaten Training raus ist.
Aber ist es für dich anstrengend, auf die 150 Minuten zu kommen, oder machst du eher jetzt mehr auch, dadurch, dass du auch dieses Fahrrad zu Hause stehen hast?
Nee, ist schon anstrengend.
Ja, ist schon.
Voll, ja.
So, aber mit Augenzwinkern, es sind 145 diese Woche geworden, ja?
Damn, ja.
Okay. Das beruhigt mich ja.
Genau, es ist schon schwierig. Aber zum Glück ist es für die Effekte zum Beispiel auf den Blutzucker ja auch gut, einfach allgemein viel in Bewegung zu sein. Also nicht nur jetzt richtig Sport zu machen.
Also Kindern hinterherlaufen gilt auch, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Am besten jeden Tag.
Ja, da hatte ich kein Problem.
Genau. Oder eben alle 2 Tage mehr bewegen. Besonders für Menschen mit Prädiabetes oder Diabetes Typ 2 ist der vorhin erklärte Effekt auf den Blutzucker sehr relevant, weil der ja eben 1 bis 2 Tage andauert. Also diese insulinunabhängige Verwertung von Zucker dank Bewegung. Mhm. Und deswegen leuchtet es ja auch ein, dass die Einheiten auf die Woche verteilt werden sollten, um von diesem dauerhaften Effekt zu profitieren. Mhm. Wobei es Vorteile für die Herzgesundheit auch zu geben scheint, wenn man nur am Wochenende Sport macht, also an höchstens 2 Tagen die Woche. Das sind Menschen, die in der Literatur als sogenannte Weekend Warriors bekannt sind, also WochenendkämpferInnen. Wobei ich ehrlich sein muss, dass mich die Studienlage hier etwas verwirrt hat, weil einerseits soll man jeden Tag Sport machen, aber andererseits hat man die Vorteile auch, wenn man es nur einmal die Woche macht.
Ja, okay.
Also ich denke schon, mehr ist tendenziell besser. Mhm. Eine andere. Also
die Wiederholung sozusagen ist auch vor allem wichtig. Ja?
Ganz genau, so mein Verständnis zumindest. Eine andere sehr gute Studie hat nämlich auch gezeigt, dass viel Sitzen schlecht ist für die Herzgesundheit, selbst wenn man wöchentlich die 150 Minuten Bewegung schafft.
Ja, okay, Sitzen ist nicht gut. Also, und 150 Minuten, auf die soll man kommen, sich zu bewegen. Aber wenn man beides macht, ist also so ein bisschen, also wirkt sich das auch auf Sitzen positiv aus, wenn ich 150 Minuten es schaffe, mich zu bewegen. Kann es das ausgleichen?
Ja, offenbar nicht ganz ausgleichen. Das ist ja das etwas Verwirrende daran, ehrlich gesagt. Also ich muss mich leider enttäuschen. Diese Alltagsbewegung, Spazierengehen und so ist schon gut. Aber höhere Intensität hat auch seine ganz eigenen Vorteile. Also der Körper, wenn der sich wirklich anpassen soll, braucht es schon mehr als einfach nur so ganz lockeres Bewegen.
Okay, okay. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ich sollte mich so viel bewegen wie möglich, gerne oft. Aber wenn ich es nur am Wochenende schaffe, profitiert meine Gesundheit auch schon. Du hast jetzt nur Ausdauersport erwähnt. Wie sieht es denn mit Kraftsport aus?
Da empfiehlt die WHO ja 2 Einheiten die Woche. Kraftsport ist übrigens auch wichtig für die erwähnte antientzündliche Wirkung von den Myokinen. Mhm. Die werden dabei beim Krafttraining nämlich auch produziert. Und das kann am Anfang auch ganz niedrigschwellig sein. Also nur über das eigene Körpergewicht. Da kann man viel zu Hause machen. Also sowas wie Kniebeugen, Sit-Ups, Liegestützen, sowas.
Ja.
Wobei es da tatsächlich wichtig ist, es nicht jetzt jeden Tag die Woche zu machen, sondern mindestens 48 Stunden zu warten, bevor man die gleiche Muskelgruppe nochmal beansprucht.
Ja, okay.
Einfach, damit diese Regeneration stattfinden kann. Und bei Krafttraining ist es auch besonders wichtig, sich zu steigern, um diesem Muskelschwund vorzubeugen. Also zwar mit Körpergewicht anfangen, wie gesagt, aber Gewichte sollten später schon integriert werden. Das kann man machen über Gewichte, die man zu Hause hat, so wie ich. Ich finde das ja besonders praktisch, da muss ich mich wirklich nicht bewegen, also außer dann bei dem Sport, aber muss zu meinen Gewichten erstmal nur hinlaufen oder eben, indem man ins Fitnessstudio geht. Ich habe jetzt nur Sport erwähnt, den man alleine macht, weil ich persönlich wirklich nicht gerne Sport mit anderen Menschen mache. Aber es gibt natürlich noch tausend andere Sportarten, die ebenfalls großartig sind, wenn man das mag. Also Fußball, Tennis, Yoga. Du hast erwähnt, dass du Handball gespielt hast.
Genau, ich habe früher Handball gespielt und das bringt mich auch nochmal zu der Frage, weil wenn ich mich da ans Training erinnere, also da kam ich echt ganz häufig irgendwie nass geschwitzt irgendwie raus nach 90 Minuten und es war sehr anstrengend, also anstrengender, als wenn ich ins Gym gehe, ehrlicherweise. Was für einen Unterschied macht es, ja, wie anstrengend der Sport ist?
Das ist schon durchaus wichtig, also dieses sehr anstrengende Training mit sehr hohem Puls hat seine Berechtigung. Erstmal erhöht das, wie gut man Sauerstoff aufnehmen kann und verwerten kann. Da ist die Kennzahl das sogenannte VO2 Max, also VO2 Max. Mhm. Und Interleukin 6 wird bei höherer Intensität wohl auch mehr produziert. Auch Andreas Ströhle, der Psychiater, ist Fan von hochintensivem Intervalltraining, also HIIT-Training, weil das für die psychische Gesundheit tatsächlich besser sein könnte als moderater Sport, zumindest bei Angsterkrankungen. Das deutet bisher so die Forschung von Professor Ströhle an, wo sie in einer kleinen randomisierten Studie gesehen haben, dass HIIT-Training etwa doppelt so gut gewirkt hat wie niedrigere Intensitäten. Und da hat Ströhle jetzt eben mit KollegInnen mehrere Studien gemacht, verfolgt das weiter. Aber auch niedrigere Intensitäten sind schon ziemlich gut für die präventiven Effekte, sowohl psychisch als auch körperlich. Wobei ich spannend fand, dass das womöglich was anderes ist, wenn man bereits krank ist. Da braucht man womöglich höhere Dosen und eine höhere Intensität, also einen unangenehmeren Puls.
Okay.
Das hat mir die Physiologin Bente Pedersen gesagt. Die meinte, um bereits vorhandenen Diabetes oder eine COPD, also Lungenerkrankung, wirklich loszuwerden, braucht es wahrscheinlich mehr, als um Krankheiten vorzubeugen. Was sie aber betont als Hypothese formuliert hat, das weiß man noch nicht genau.
Also man muss sich weniger bewegen, wenn man den ganzen Krankheiten vorbeugen will, als um sie zu bekämpfen. Ergibt ja auch Sinn.
Da ist auch noch spannend, dass Untrainierte am Anfang sogar noch mehr von den positiven Effekten, jetzt konkret von den Myokinen, profitieren. Sie haben nämlich noch kleinere Glykogenspeicher im Muskel. Also die verfügbare Energie ist einfach schneller leer. Und sobald die Energie leer ist, wird eben IL-6 erst ausgeschüttet mit all seinen antientzündlichen Eigenschaften, sodass es für Untrainierte wirklich schnell viel
gute Auswirkungen hat.
Genau.
Ja, wirkt sich positiv aus. Aber sag mal, gibt es auch zu viel Sport? Also ist es vielleicht sogar wirklich schädlich, wenn man exzessiv Sport macht?
Ja, auf jeden Fall. Einmal begünstigt zu viel Training eben, dass man sich verletzt, also wenn man ermüdet ist und die Muskeln sehr beansprucht sind. Deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, dass man diese 48 Stunden Pause einlegen soll, wenn man die gleiche Muskelgruppe nochmal beanspruchen möchte. Und bei Ausdauertraining muss man aufpassen, nicht zu viel hochintensives Training zu machen. Also da dachte ich vorhin bei deinem Handball dran, das sollte man jetzt mit dem Puls, den du beschrieben hast, nicht jeden Tag machen.
Nee, also es ist ja auch nicht immer so gewesen beim Handball. Ich habe vor allem ans Handballspiel gedacht, also zweimal 30 Minuten, viel hin und her laufen. Das Training ist ja schon ein bisschen anders strukturiert. Da spielt man irgendwie eine Einheit, übt Spielzüge und wirft aufs Tor. Aber jetzt nicht, indem man durch die ganze Halle läuft die ganze Zeit.
Nee. Genau, das klingt jetzt nicht so gefährlich. Aber wenn besonders Frauen mehrmals die Woche HIIT-Training machen, also eben mit besonders hohem Puls, kann das wirklich gefährlich werden. Also da kann es tatsächlich zum Beispiel dazu kommen, dass die Periode ausbleibt. Da gibt es das,
Das kenne ich aber auch so ein bisschen aus diesem Fitnessbereich, weil das ja sehr eng wiederum mit Ernährung zusammenliegt. Ne?
Ja.
Um Kraft aufzubauen, wird sich dann irgendwie sehr einseitig ernährt und irgendwann ist es dann auch zu viel.
Genau, das ist tatsächlich einer der Gründe, also die zu niedrige Energiezufuhr. Das Phänomen heißt dann sekundäre Amenorrhoe. Also Amenorrhoe ist das, also Amenorrhoe ist das Ausbleiben der Monatsblutung für mindestens 3 Monate bei regelmäßigen Zyklen. Und das bedeutet eben, dass der Hormonhaushalt aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Man isst eben zu wenig, obwohl man viel Energie braucht. Und das ist deutlich häufiger bei Sportlerinnen anzutreffen als in der allgemeinen Bevölkerung und kann eben auch schon bei Hobbysportlerinnen auftreten. Das heißt, viel hochintensives Training ist eben potenziell problematisch, kann außerdem zu niedrigerem Östrogen führen. Und das wiederum, haben wir ja vorhin gelernt, kann niedrige Knochendichte begünstigen und Osteoporose und so weiter.
Okay, krass. Ergibt evolutionär gesehen intuitiv ja auch erstmal Sinn, wenn der Körper konstant gestresst ist und nicht genug Energie hat, denkt er vereinfacht gesagt, ja, Kinder kriegen ist gerade zu anstrengend.
Und trotzdem heißt das jetzt nicht, dass nur Frauen zu viel Sport meiden sollten. Ne? Also für Männer ist die Regeneration schon auch wichtig, alleine schon, um die Vorteile tatsächlich zu erleben, weil Muskelwachstum eben auch in den Pausen zwischen den Trainingseinheiten passiert und nicht während ich mich abhebe.
Gut, für die meisten dürfte es aber ja noch ein langer Weg hin zu viel Sport sein. Wie kommt man denn dahin, überhaupt erstmal anzufangen und dran zu bleiben?
Also es gibt erstmal das große Problem, dass viele Menschen keine Lust auf Sport haben. Das kenne ich aus jahrelanger eigener Erfahrung.
Mhm.
Ein Grund, warum eben auch zu wenige ausreichend Sport machen, weil es einfach wahnsinnig schwer ist, sich aufzuraffen, gerade noch in einem vollen Alltag.
Ich kenne aber wirklich Leute, die ja Sport nicht mögen, weil sie das negativ mit dem Sportunterricht in der Schule verbinden. Also wo sie einfach sagen, nee, also ich habe da gar keine Lust zu, das war so ätzend früher. Und sich auch deshalb unsportlich definieren. Also genau so dieses so Sport und ich, das gehört nicht zusammen. Kann das öfter so sein?
Also bei mir persönlich war das tatsächlich auch so, dass ich den Sportunterricht in der Schule einfach überhaupt nicht mochte und meine ersten Erfahrungen mit Sport daher einfach nicht schön waren, sondern irgendwie so ein gezwungenes in der Gegend rumrennen und sich so ein bisschen blamieren. Da hat mir auch Andreas Strühle eine interessante Anekdote aus seiner Psychiatrie erzählt, wo das immer noch ein Problem ist für viele Menschen, die dort hinkommen.
Eine ganz nette Beobachtung von unserem Bewegungs- und Sporttherapeuten ist halt auch zum Beispiel, dass wenn der sehr sportlich auf Station erscheint, dann sind die Leute sehr, sehr zurückhaltend bei seinen Aktivitäten mitzumachen. Wenn der eher so normal, unauffällig auftritt und nicht an den früheren Sportlehrer erinnert, dann sind die Leute sehr viel eher bereit, bei Bewegungs- und Sporttherapieprogrammen mitzumachen. Und deshalb sprechen wir ja auch nicht nur von Sporttherapie, sondern auch von Bewegungs- und Sporttherapie, um einfach so diese Assoziation, die viele Menschen noch haben, Sport gegenüber, doch auch nicht immer zu bedienen und die Leute eher die Freude an der Bewegung auch wieder nahezubringen und denen zu vermitteln.
Ja, da muss man ganz vorsichtig sein anscheinend. Also Sporttherapeutinnen werden unsympathischer wahrgenommen, je mehr sie an den Sportlehrer oder die Sportlehrerin erinnern. So habe ich ihn jetzt verstanden.
Ja, das hat mir auch eine Sporttherapeutin aus einer anderen Psychiatrie erzählt. Ist also wirklich ein Phänomen offenbar, ganz spannend. Das passt aber auch ganz gut zu einem anderen zusammenhängenden Thema, nämlich Spaß an Bewegung. Das klingt ein bisschen abgedroschen. Aber
ja, ja, ich sage das leider manchmal zu jemandem, der mir sehr nahe steht. Man muss nur was finden, was einem Spaß macht, dann läuft es von allein. Ja, stimmt's?
Ja, das klingt so banal, ist es aber überhaupt nicht. Also es gibt auch inzwischen wirklich Hinweise aus der Forschung, dass Spaß am Sport lange vernachlässigt wurde von SportwissenschaftlerInnen. Also wenn man recherchiert, wie Menschen mehr Sport machen können, geht es erstmal natürlich viel um so die klassische Forschung zu Gewohnheiten. Das sind dann so Tipps wie Sporteinheiten vorher planen, sich seine Sportklamotten morgens rauslegen oder noch besser drin schlafen. Oder sich mit FreundInnen verabreden, damit man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht macht.
Ja, oder eben halt das finden, was für einen gut ist. Bei mir war es halt, ich mag nicht gerne alleine laufen gehen, aber ich kann einem Ball hinterherlaufen. Das ist ein Ziel. So.
Ja, also es gibt auch wirklich in der Sportwissenschaft eine ganze Theorie dazu, wie wichtig Spaß ist. Also die Frage ist da, was ist ein guter Prädiktor dafür, ob Menschen erneut Sport machen? Und eine mögliche Antwort ist eben, dass man währenddessen Spaß empfindet. Und dieses währenddessen ist hier das wichtige Wort. Also nicht erst danach und dann irgendwie so zu denken, ja, endlich vorbei, sondern wirklich währenddessen denken, das macht mir jetzt gerade Spaß.
Ja, und für mich zum Beispiel ein totaler Wohlfühlfaktor ist das Soziale. Also ist Gruppensport, egal was irgendwie, das hat mir immer gut getan.
Ja, und das spricht halt dafür, dass man nicht so nach einem strengen Plan gehen sollte. Auch ich weiß, ich widerspreche mich jetzt so ein bisschen zu den 150 Minuten Ausdauer und Kraft und so weiter, aber prinzipiell sollte man eben erstmal das machen, was für einen funktioniert und sich dann langsam steigern. Also erstmal wirklich nur den Mittagsspaziergang in der Sonne, in der Mittagspause und dann öfter gehen oder schneller gehen, also irgendeine Art Steigerung einbauen oder währenddessen was machen, was einem Spaß macht. Also ich zum Beispiel gucke auf meinem Fahrrad hier zu Hause immer Netflix oder höre einen Podcast. Oder beim Gewichteheben habe ich so eine bestimmte, sehr motivierende Playlist von Taylor Swift, die ich mir da jeden Tag anmache.
Okay, ich wusste nicht, dass Liebessongs beim Krafttraining helfen, aber gut, gut zu wissen. Sarah, also Spaß beim Sport ist schon ein richtig wichtiger Faktor, um langfristig von den ganzen gesundheitlichen Vorteilen profitieren zu können. Und da gibt es doch eine ganze Menge, die wir heute gelernt haben, wie wir unsere Körper positiv beeinflussen können. Stichwort Selbstwirksamkeit. Unsere Psyche profitiert davon, wenn wir uns bewegen und kann uns schützen vor Erkrankungen. Ich werde zwar jetzt nicht sofort 5-mal die Woche wieder trainieren gehen, können vor allem aus zeitlichen Gründen nicht, aber es hat mich sehr, sehr motiviert, mit dir zu sprechen. Danke für deine Recherche.
Danke, Lucy.
Danke auch an das Team in der Regie, heute mit Jakob Böttner. und Sabine Korbmann und Redaktion Beke Schulmann. Und an euch natürlich danke, dass ihr dabei wart. Wir als Team würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Folge oder generell unseren Podcast mit anderen Leuten teilt. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreicht ihr uns auch. Einfach eine E-Mail an synapsen@ndr.de. Da könnt ihr auch Themen einreichen. Wir freuen uns. Macht's gut. Tschüss. Ich bin Lucy Kluth. Bis zum nächsten Mal.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
In ihren Sportarten sind sie Stars, die auch etwas zu sagen haben.
Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass Biathlon nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es viel mehr Facetten.
Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein.
Die Norweger sind uns überlegen? Nee, sind sie nicht. Die ist ja Ärgermasse.
Über Privates?
Wir können also sagen, sie tragen einen echten Anisander.
Ja, sozusagen.
Kükennachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen Hasenstall aufgezogen.
Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur.
Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
Es geht um Emotionen.
Ich sag's, wie ich denke. Ich finde es absolut dämlich.
Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht.
Es geht um Rivalität.
Er soll sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
Oder einfach gleich um alles.
Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen.
Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleine und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt den Podcast abonniert.